herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Ich bin der Daniel und wir wollen uns heute mit den Patronen von Dungeon Crawl Classics beschäftigen. Die Patrone sind ja eine weitere Besonderheit in dem Regelwerk und wir haben, glaube ich, auf unserem Patreon wurde sich gewünscht, ein bisschen näher mit Sesrekan auseinanderzusetzen. Das machen wir im zweiten Teil des Podcasts. Im ersten Teil wollen wir uns aber über diese Besonderheiten ein besseres Bild verschaffen. Was ist denn so ein Patron und wo kommt das überhaupt her?
Also ein Patron ist so ein kleines bisschen wie die Patrons vom Patreon, weil der unterstützt nämlich das, was der Magier tun will. In diesem Fall sind es die Wortmagier Daniel und Patrick. Nein, ernst genommen. Patrone sind übernatürliche Wesen oder zumindest Wesen mit starker magischer Macht, die den Zauberkundigen bei seinem Tun unterstützen und ihm weitere Macht zur Verfügung stellen, wenn er ihnen im Gegenzug dient. Das heißt, das ist so ein kleines bisschen vergleichbar oder ist eigentlich ganz gut vergleichbar mit den Göttern der Kleriker, bloß dass es direkter ist. Wenn wir uns die Literatur angucken wollen, dann ist das zum Beispiel bei Dying Earth, taucht das auf. Da haben die großen Magier haben dann auch meistens irgendwelche übernatürlichen Wesen, die ihnen dann Zaubersprüche zuflüstern. Bei Langmar, meine ich, wäre das aufgetaucht. Bei Lyonesse, was ich gerade lese, auch Jack Vance, da gibt es auch die Sandestine, glaube ich, heißen sie. Das sind so übernatürliche oder sind mächtige Feenwesen, die den Magiern Macht geben. Und natürlich hier bei Elric und Corum, hier der ewige Held, die Chaosgötter und Götter der Ordnung und so weiter gehören da ja auch mit dazu. Und das ist halt so ein kleines bisschen direkter als die Götter der Kleriker. Ne? Das ist so ein, mit denen kann man zur Not auch reden. Also der Sesrekan, der hier erwähnt wird, das ist einfach ein Zauberer. Und theoretisch könnte man den in seinem Turm besuchen und könnte mit ihm schnacken.
Nur wird er sich wahrscheinlich hinauswerfen, weil er schon ein sehr, sehr mächtiger Zauberer ist und seine Gedanken wahrscheinlich mehr auf anderen Welten weilen als auf dieser Welt, wo die Charaktere umherziehen.
Vermutlich, aber es ist halt schon theoretisch möglich.
Ja. Das Problem ist aber auch, du sagtest gerade, dass man theoretisch gesehen mit den Patronen so sprechen kann. Das Problem ist natürlich auch, dass die Patrone einen dann auch ja schädigen können, wenn einem nicht gefällt, was die Abenteurer, also gerade die Zauberkundigen, da so treiben. Das ist also schon ein Pakt mit dem Teufel, den man da schließt, wenn man einen Patron an sich bindet, beziehungsweise wenn man einem Patron dienen möchte.
Was ja super gut zur Literaturvorlage passt. Ne? Es hat ja immer auch irgendwie Nachteile. Die Magier bei Jack Vance haben ja irgendwie meistens auch irgendwie einen an der Waffel. Und über Elric und Corum braucht man gar nicht reden, wenn man sich da zu sehr mit den Chaosgöttern einlässt. Dann hat das ja auch Nebenwirkungen, schädliche, nennen wir es mal. Und das haben wir hier natürlich auch. Ne? Also einerseits kriegt man Macht, indem man Zugang zu Zaubersprüchen kriegt, zu denen man sonst keinen Zauberzugang hätte. Und man kann den Patron auch direkt, also eine Anrufung machen. Den Patron direkt anrufen klingt einfach zu blöd.
Das tut mir leid. Ja, das stimmt, ja.
dann kann der einem auch oder kann der einen auch unterstützen und macht bestimmte Dinge. Andererseits, wenn man Zaubersprüche verpatzt oder einfach, wenn man zu häufig Patronenzauber macht, dann kriegt man einen Makel des Patrons. Da kommen wir dann gleich noch zu. Das sind so das Für und Wider. Aber von der Stimmung her und von der Spannung ist das super gut. Gibt auch dem Spielleiter ganz viele Möglichkeiten, ins Spiel einzugreifen. Und es ist eine super Charakterentwicklung, wenn sich das Verhältnis zum Patron verändert und so. Das ist schon ziemlich geil.
Ja, und das ist natürlich ein idealer Auftraggeber. Ne? Also gerade die Makel des Patrons sind dann oftmals Dinge, wo dann die Charaktere etwas für den Patron tun müssen. Sonst passieren noch schlimmere Dinge. Ja. Das Regelwerk selber bietet ja eine kleine Auswahl an Patronen. Da haben wir einmal Bobokbobils, den Dämonenfürst der Amphibien, wo sich einer meiner Lieblingszauber befindet, nämlich die Lurchwerdung. Das ist eine sehr schöne Übersetzung, muss ich sagen.
Ja, da haben wir auch lange überlegt.
Ja, toll. Ja, ist wirklich, wirklich toll übersetzt.
Ja, ich weiß nicht, wer hatte denn die Idee? Daniel, glaube ich.
Das kann sein, ja.
Ich bin gar nicht ganz sicher, ja.
Ich weiß auch gerade nicht, wer diesen Teil übersetzt hat. Olaf hatte die Magierzauber, aber die Patronzauber befinden sich ja im Spielleiterkapitel. Bin ich gerade auch nicht ganz sicher. Aber das ist jedenfalls toll, ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann haben wir Azidahaka. Das ist der Dämonenfürst der Stürme und Wüsten. Den schon erwähnten Sesrekan, den Älteren. Das ist der niederträchtigste aller Zauberer. Den König von Elfenland, ganz bekannt natürlich von Lord Dunsany, der dafür die Vorlage geliefert hat mit dem Roman Die Königstochter von Elfenland. Und dann gibt es noch die Trias, das Schicksal, das heißt also die drei Mäuren, die den Schicksalsfaden weben. Die sind ausgearbeitet, diese fünf Patronen. Und dann gibt es noch drei weitere, nämlich Idgril, die Weltenwurzel, Obitu Kue, den Herr der Fünf, und Ita, den Fürst der elementaren Winde. Die sind aber nicht ausgearbeitet. Warum sind die denn nicht ausgearbeitet hier?
Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil das Buch schon so dick ist. Nein, die sind als Beispiele, sind die genannt, halt mit einer kürzeren Beschreibung und mit Andeutungen, in welche Richtung die verschiedenen Zauber und die Anrufungen und so weiter gehen können. So als Beispiele für das, was der Spielleiter selber entwickeln soll. DCC liefert ja per se erstmal keine eigene Welt, sondern das, was hier an Welt ist, ist ja immer so ein bisschen, ich nenne es mal implizite Welt, ne? Also wir wissen halt, es gibt diese Götter und wir wissen, es gibt Patrone und wir wissen, es gibt Kleriker und Halblinge und so. Und den Rest der Welt, den macht der Spielleiter während der Kampagne oder vor der Kampagne, wie er Lust hat. Und damit der Spielleiter die Möglichkeit hat oder Inspirationen kriegt, wie sich das gestalten könnte, haben die halt diese drei hier als Beispiel gemacht. Wobei, wie wir ja gerade nachgeguckt haben, die erste große Regelerweiterung, die nach vielen, vielen Jahren überhaupt mal gemacht wurde, ist der Annual und der jetzt letztes Jahr irgendwann rauskam. Und Ubito Kue, der ist da genau beschrieben in dem Buch.
Genau, der hat dann nochmal die Ausformulierung erhalten, die eben dann auch Bobok Bobils hatte. Ansonsten ist es aber wirklich, wie du sagtest, jeder Patron soll so in sich ein eigenes Thema haben, ne? Wie zum Beispiel die Amphibien bei Bobok Bobils oder eben die schreckliche Form der Magie bei Sesrakan. Und wenn man selber als Spielleiter aktiv wird und einen Patron baut, der manchmal irgendwie ganz passend ist zur Kampagne, die man spielt, dann sollte man sich dem auch widmen und den ja selbst aktiv werden und das zusammenbasteln.
Genau, übrigens, bevor jemand fragt, der Annual ist relativ frisch auf Englisch. Bisher ist noch kein Plan, wann wir ihn übersetzen wollen.
Ja,
die Frage kommt bestimmt. Ja. Weil wir sehen das genauso, wie das Goodman über Jahre gesehen hat. Eine Regelerweiterung ist nach dem dicken Buch erstmal nicht notwendig, weil einfach alles drin ist. Und wenn dann jetzt doch auf Fanwunsch Regelerweiterung übersetzt werden soll, dann machen wir das sicherlich irgendwann. Aber wir haben zurzeit noch Projekte, die sind irgendwie, wie nenne ich es, geiler.
Ich würde auch sagen, wir müssen es erstmal mit Abenteuer füttern, das System. Aber der Annual ist schon sehr interessant, weil da die Kleriker nochmal einen etwas größeren Fokus bekommen. Die erhalten dann nämlich auch einige Götter, die dann auch so ausgestaltet sind wie Patrone. Und das ist sehr interessant. Aber wir warten einfach mal ab. Das wird bestimmt auch irgendwann auf Deutsch erscheinen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ich bin mir auch ziemlich sicher. Die Frage ist halt nur, es gibt so viele tolle Projekte, die ich lieber übersetzen möchte. Oder übersetzen lassen möchte, genauer gesagt.
Ja, wir gucken mal. Also genau. Ich würd auch mal schauen, was so kommt. Ja.
Wir lassen das mal offen. Genau.
Werfen wir doch mal einen Blick in die Mechaniken. Wir sollten uns ja Sesrakan ein bisschen genauer anschauen und lass uns doch mal ganz allgemein uns anschauen, wie so ein Patron aufgebaut ist.
Ja, erstmal kriegen wir eine grobe Beschreibung, wer Sesrakan ist. Und dann kriegen wir die Ergebnisse für Anrufung des Patrons. Also Anrufung des Patrons wird prinzipiell erstmal wie ein Zauber gehandhabt. Man macht einen Zauberwurf und guckt, wie das Ergebnis ist. Und ab 12 hat man ein positives Ergebnis. Darunter nicht. Wenn man das erste Mal Anrufung des Patrons wirkt oder einen Patronzauber, hat man eine 1%ige Chance, die wird extra gewürfelt, dass man einen Makel des Patrons kriegt. Und bei jeder Anwendung wird das einen draufgezählt. Das heißt, wenn wir das 10-mal unseren Patron angerufen haben, haben wir schon eine 10%ige Chance, so einen Makel zu kriegen. Es gibt viele Makel, 6 Stück normalerweise, und jedes davon hat normalerweise 3 Stufen. Das heißt, man kann viel bemakelt werden, bis dann da das Ende erreicht hat. Aber gucken wir nochmal, wir können ja einfach mal Sesrakan anrufen.
Ja, gehen wir mal davon aus, dass wir gerade das rote Runenschwert stehlen wollen aus dem Hof des Chaos. Und wir aber ein Problem haben, denn der Fürst des Chaos hat seine 3 Leibwächter dabei. Und jetzt kann uns nur noch Sesrakan helfen. Und ich bin ein Zauberkundiger der 4. Stufe und versuche dann jetzt einen Zauberwurf zu machen, um eben die Anrufung von Sesrekan zu erlangen. Und wir haben noch ein paar Boni auf den Wurf. Das heißt also, ich addiere meine Stufe, das wäre dann +4. Außerdem habe ich noch eine Intelligenz, die nicht schlecht ist. Das heißt, ich kriege nochmal +2 auf meinen Wurf. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert.
Ja, genau. Und ich denke mal, du wirst wahrscheinlich, das ist ja jetzt eine sehr, sehr gefährliche Situation, du setzt auch noch ein bisschen Zauberbrand ein. Du.
Auch nicht schlecht, ja. Ich verbrenne noch 5 Punkte Stärke, genau, ja.
Genau, dann sind wir bei +11. Dann würfel nochmal.
Sehr gut. Das ist doch nicht schlecht, das ist eine 27.
Eine 27, also 4 bis 27 würde bedeuten, Sesrekan teleportiert den Zauberwirker und bis zu 8 Verbündete zu einem Ort, der 7W100 plus 1W50 Kilometer entfernt ist. Der Zauberwirker kann diesen Ort nicht bestimmen, aber die Gruppe ist bei ihrer Ankunft nicht in unmittelbarer Gefahr. Dann sind wir erstmal raus.
So, das ist erstmal nicht schlecht. Da konnten wir zumindest dieser kniffligen Situation entgehen, ja.
Genau. Der Spielleiter wird dann wahrscheinlich ein bisschen mit den Füßen strampeln, wie er die Charaktere wieder ins Abenteuer kriegt. Das ist ja bei den Zaubern und bei der Zufälligkeit von DCC ab und zu mal, dass man da so ein bisschen mit dem Chaos auch erstmal klarkommen muss, ein bisschen improvisieren muss, was ja der Spaß der bei der ganzen Sache ist.
Ja, in der Tat.
Du könntest doch einfach, willst du noch ein zweites Mal würfeln, dass wir uns noch ein zweites Ergebnis angucken?
Ja, können wir gerne nochmal machen. Da hätte ich dann insgesamt eine 18.
Keine 18, das ist nicht so gut, aber ist immerhin auch. Sesrekan ermöglicht den Zauberwirker, einen zuvor verlorenen Zauber zurückzuerhalten. Das heißt, wenn wir uns am Ende des Abenteuers befinden und der Zauberer hat von seinen ganzen Zaubern schon diverse verloren, weil er die Proben vergeigt hat, dann kriegt er einen wieder, der ihm jetzt vielleicht das Leben rettet.
Ja, wir werden natürlich immer den Zauberkunden hingehen, aber das gilt natürlich auch für den Elfen. Ne? Auch der Elf hat seine Patrone und kann sich den übernatürlichen Wesen als Diener verpflichten.
Und deswegen wird hier auch immer Sesrekan teleportiert, den Zauberwirker gesagt und nicht den Zauberkundigen, weil es halt auch ein Elf sein kann.
Ne? Genau, genau, ja.
Das sind übrigens so Sachen, bei denen man bei einer Übersetzung stark drauf achten muss, dass was einen durchaus auch mal die Wände hochtreiben kann.
Ja, das ist ziemlich gefährlich, genau. Ja, das stimmt.
So, und jetzt gehen wir nochmal davon aus, das war jetzt schon das 10. Mal, dass wir Sesrekan angerufen haben, oder unser Zauberkundiger hat das gemacht, weil der irgendwie immer das Pech hat, in die fiesesten Situationen zu tappen und seinen Patronen immer rausholen muss. Und just in dem Augenblick, als Daniel die 18 gewürfelt hat, macht er noch einen Prozentwurf und würfelt eine 10 oder weniger, was dann bedeutet, wir haben einen Makel des Patrons uns zugezogen. Sprich, unsere Verbindung zu unserem Patronen ist so stark, dass das negative Auswirkungen auf uns und unser Selbst und unsere Zauberei hat. Und da würfelt man dann, wenn das so ist, mit einem W6 und liest mal durch, was denn der Makel so auslöst. Daniel, würfel doch mal bitte.
Das ist eine 3.
Okay, also das ist immer ein bisschen mehr Text. Ich lese mal. In einem flüchtigen Moment eines Déjà-vu erkennt der Zauberwirker, dass Sesrekan seinen Dienst verlangt. Abhängig von der Entscheidung des Spielleiters muss der Zauberwirker auf ein Abenteuer ausziehen, um einen okkulten Gegenstand oder ein verlorenes Relikt, das 1W4 Reisetage entfernt ist, für den Altmeister sicherzustellen. Der Zauberwirker hat eine genaue Vorstellung von dem Gegenstand selbst, aber nur ein grobes Gefühl von dem Ort und etwaigen Schutzvorkehrungen. Wird dieses Ergebnis ein zweites Mal gewürfelt, ist der Gegenstand gut geschützt und etwa 1W4 Reisewochen entfernt. Wird das Ergebnis ein drittes Mal gewürfelt, wird der Gegenstand von uralten Schutzvorkehrungen, Fallen und Unholden geschützt und ist eine 1W4 Monate andauernde gefährliche Reise entfernt. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, entweder der Spielleiter improvisiert jetzt hier so ein kleines Ding, was eben wirklich dann als Nachteil ist, dass der Zauberkundige vielleicht mal kurz weg muss und er seinen Büttel aufs nächste normale Abenteuer schicken muss. Oder die Gruppe macht das gemeinsam schnell als kleines Zwischenabenteuer, was zwischenimprovisiert wird sozusagen. Oder natürlich hat der Spielleiter immer die Möglichkeit, das nächste normale Abenteuer einfach zu nehmen und ans Ende den Gegenstand zu packen. Das wäre dann wahrscheinlich der häufigere Weg, vermute ich mal. Ja, das heißt, in dem Fall ist das mit dem Makel jetzt, was wir hier gewürfelt haben, eigentlich gar nicht so schlimm, weil es nur bedeutet, dass unser Abenteurer auf Abenteuer ausgeht. Hält sich als Nachteil jetzt einigermaßen in Grenzen, aber es gibt auch fiesere Sachen.
Ja, bei der 1 beispielsweise, da muss man eben sich selbst ein wenig verändern.
Ja, man kriegt schnitzt sich ein drittes Auge in die Stirn und so eine Sachen. Ja,
ja, genau. Das kostet dann auch noch Geld und so. Das ist also auch nicht sehr günstig. Insofern ganz interessant. Also die sind dann auch für jeden Patron unterschiedlich und das ist auch auch, wenn man selbst einen Patron designt, gemeinsam mit den Zaubern so mit das Herausforderndste.
Ja, und es ist halt auch eine richtig echte Regeleinheit, nenne ich es mal. Ne? Also man erfindet da nicht einfach nur ein bisschen Fluff, sondern man muss sich da schon handfeste Regeln dann ausdenken, wenn man selbst einen entwirft. Macht wahnsinnig Spaß, aber muss man schon ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, denke ich auch. Was war jetzt? Wir haben jetzt den Makel des Patronen und dann haben wir ja noch die Launen der Magie und wir haben auch noch die Auswirkungen von Zaubern, wenn mal was gepatzt wird auf den Magier. Also auf den Magier wirkt eine Menge ein. Das heißt, wie in der Vorlagenliteratur verändern die sich meistens im Laufe ihrer Zeit und werden ziemliche Freaks. Was ich persönlich sehr schön finde und was dem Spielleiter auch ganz viel in die Hand gibt. Zum Beispiel die Launen der Magie. Wenn man sich einen neuen Patron sucht, könnte man als Hausregel oder einfach, weil es gerade passt, entsprechend des Patrons die Magie des Zauberers ein bisschen verändern, wie die sich manifestiert oder so. Das sind dann so Kleinigkeiten, mit denen man das Spiel spannend machen kann, finde ich. Also das greift alles super ineinander. Aber dass wir begeistert von DCC sind, haben wir, glaube ich, schon mal.
Ich glaube, das ein oder andere Mal erwähnt.
Das ein oder andere Mal haben wir das erwähnt, genau.
Ja. Sesrakan hat auch noch drei Zauber, die er seinem Diener zur Verfügung stellt. Und zwar ist das ein Grad 1 Zauber, der sich Sequester nennt. Darum geht es, dass man dann einen Bereich abschotten kann und ihn zu einem sicheren Ort macht.
Türen werden geschlossen, Wesen können nicht durch, Alarmanlage, so sowas. Je nachdem, wie hoch man würfelt, ja.
Ja, genau. Grad 2 ist eine Schildmaid, die man herbeirufen kann. Und je nachdem, wie gut man würfelt, umso mächtiger ist eben die Schildmaid.
Also wenn man richtig gut würfelt, geht das bis zu Werten eines Kriegers der Stufe 7 rauf.
Zuletzt kann man noch ein Seelenphylakterium erschaffen. Was ist denn ein Phylakterium?
Ein Phylakterium ist ein Gefäß, in dem der Zauberer oder der Zauberwirker seine Seele platzieren kann und damit dem endgültigen Tod entgehen.
Und das Krasse ist, das reicht so weit, dass du es im gesamten Multiversum verstecken kannst, dein Phylakterium. Denn das Wichtige ist ja, du musst ja sehr aufpassen, wenn dein Phylakterium nämlich gefunden wird und zerstört wird, dann ist natürlich auch deine unsterbliche Seele in Gefahr.
Ja. Das gibt auch wieder schöne Abenteueraufhänger. Zauberbrand wird übrigens auch nochmal für die Patrone einzeln festgelegt. Das heißt, wenn man Zauberbrand anwendet und Attributspunkte verbrennt, dann hat das bei Sesrekan manifestiert sich das anders und man macht das auf eine andere Art und Weise als bei Bubukbubels beispielsweise.
Das haben wir bei unserem kleinen Beispiel vorhin nicht gemacht, um das noch ein bisschen simpler zu gestalten. Aber ich kann gerne einmal würfeln, um herauszufinden, wie das funktioniert. Wir haben hier einen W4, den wir würfeln müssen, wann immer ich einige Attribute verbrenne. Und wir schauen einfach mal. Das ist eine 3.
Eine 3, sehr gut. Sesrekan verspottet den schwachen Zugriff des Zauberwirkers auf die Macht. Der Zauberwirker erhält für 2 verbrannte Punkte nur einen.
Das ist ein sehr freundlicher Mann, dem wir hier dienen.
Genau.
Und jetzt kommt die große Frage, lohnt sich das denn überhaupt als Zauberwirker? Würdest du als Zauberwirker einen Patron dich zu Diensten stellen?
Ja, schon allein einfach, weil es geil ist. Das ist... Jetzt Macht hin oder her, das kann man überlegen. Es ist halt definitiv ein Machtzuwachs, aber höchstwahrscheinlich hat man kürzer was von dieser Macht, einfach weil man bemakelt wird und weil Dinge passieren und weil man auf Aufträge geschickt wird, die gefährlich sind und so weiter und so weiter. Ich denke, wie in der Literaturvorlage ist es so, die Magier werden mächtiger, aber haben höchstwahrscheinlich nur kürzere Zeit, um das dann auch umzusetzen. Also es ist am Ende, muss es der Spieler natürlich selber wissen, ob er das will oder ob er das nicht will, aber das ist ja das Spannende an dem Spiel.
Genau, und dadurch ergeben sich dann immer neue Verwickelungen auch im Laufe des Abenteuererlebens, denn schließlich alles, was man über Sesrekan weiß, deutet nicht darauf hin, dass es jemand ist, der jetzt gerade für die Welt der Ordnung eintritt.
Nicht so richtig, nee.
Ja, ausgezeichnet. Dann würde ich sagen, bevor wir selbst zum Lurch werden, beenden wir den Podcast und werden uns beim nächsten Mal ein wenig mehr mit den Monstern beschäftigen. Falls ihr noch weitere Wünsche habt für Themen, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir widmen uns dem dann und hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
Alles klar, bis nächstes Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss. So, Intro und Outro stammen von dem Album The Spellbreaker EP. Das Stück heißt 100 Years in Helheim und die Band heißt Tritrachion oder Tritrachion. Ich bin nicht ganz sicher. Das Ganze steht unter Creative Commons 4.0 Lizenz und die Band ist auch bei Spotify zu finden oder ihr folgt einfach dem Link unter diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.